Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Fußball ist das Thema im Moment und Fußball ist jetzt als Thema in unserer Sendung Buchzeichen, weil Fußball gibt's auch in der Literatur. Ball und Welt heisst eine Reihe mit ganz speziellen Fußballbüchern. In diesen Fußballbüchern geht's aber nicht nur ums Shooten, sondern vor allem um die Kultur und die Politik der verschiedenen Fußballländer. Es gibt 7 Bände über 7 Fußballländer und in jedem Band wird aufgezeigt, wie der Fußball von einem Land mit der Kultur, der Politik und der Geschichte von dem Land verbunden ist. Der Michael Lusier hat die Reihe für uns angeschaut und ganz besonders gefallen hat ihm das Buch über den holländischen Fußball.
Nederland gaat van rechts naar links spelen. Er is een harde wind. Maar u weet, dit is een verrukkelijk voetbalstadion. De tribunes zitten bom bovenop het veld, lopen steil op.
3. Juli 1974. Halbfinale der WM in Deutschland. In einem sensationell guten Spiel schlägt die holländische Nationalmannschaft unter dem Trainer Rinus Michels und mit den Spielern Cruyff, Neeskens, Kroll, Repp und Rensenbrink der amtierende Weltmeister aus Brasilien mit 2-0. Holland, vor ein paar Jahren noch ein fußballerischer Nobody, ein Zwerg, der sich mit Ländern wie Belgien oder Luxemburg umschlägt, steht noch ein Spiel, noch ein Sieg vor einem ganz grossen Erfolg, vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft am Sonntag drauf in München. Auf der ganzen Welt sitzen die Leute vor den Bildschirmen und lassen sich verzaubern von dieser neuen, von dieser offensiven, attraktiven und offenbar auch sehr effizienten Art Fußball zu spielen, vom sogenannten totalen Fußball. Ein von diesen vielen Zuschauern ist ein junger Bursch in London, der heisst David Winner. Der David Winner ist so fasziniert von dem Fußball, dass er Jahre später nach Holland zügelt, Holländisch lehrt und ein Buch schreibt über den holländischen Fußball. Eben das Buch Oranje Brillant, das neurotische Genie des holländischen Fußballs. Nach Holland ist er zügelt, nicht um den Fußball kennenzulernen, sondern zum Holland verstehen. Denn seine Idee ist, der holländische Fußball ist das Resultat der holländischen Kultur. Und nur wer die holländische Kultur versteht, versteht das Phänomen vom totalen Fußball. Trotzdem, bevor wir jetzt von der Kultur reden, schauen wir zuerst den holländischen Fußball ein bisschen genauer an. Nach dem Krieg ist Holland wie die Schweiz ein kleines Land mit einem mehr als durchschnittlichen Fußball. Der Verband ist konservativ und verstaubt, Profis gibt es keine, Holland dümpelt im Amateurwesen vor sich an, für eine WM kann man sich nach dem Krieg nie mehr qualifizieren. Doch plötzlich bewegt sich etwas im Clubfußball. Die erste Mannschaft, die international auf sich aufmerksam machen kann, ist Feyenoord Rotterdam. Mit einer neuen Generation von Spielern unter Wim van Hanegem gewinnt Feyenoord 1970 den Pokal der Landesmeister. Das ist der Vorgänger der heutigen Champions League. Das 2-1 gegen Celtic Glasgow im Finale ist der erste grosse Erfolg von einer holländischen Clubmannschaft. Und ist nur möglich, weil man in den letzten Jahren die Strukturen professionalisiert hat. Trotzdem ist der Erfolg nur ein Vorzeichen von dem, was noch kommt. Der Erfolg von Ajax Amsterdam.
Jagt und Afre langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. Een ploeg der dappere meersche helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel den landen, glorie onzer Amstel staat. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat.
Ajax Amsterdam is etwas völlig Neues. In Amsterdam baut der Trainer Rinus Michels zusammen mit seinem besten Spieler Johan Cruyff eine neue Idee von Fußball auf. Das, was man eben später der totale Fußball nennt. Totaler Fußball heisst, dass alle Spieler auf alle Positionen können spielen und das auch machen. Alle sind Stürmer, wenn man angreift, und alle sind Verteidiger, wenn die anderen den Ball haben. Totaler Fußball ist 90 Minuten lang Pressing und möglichst viel Ballbesitz. Totaler Fußball ist spektakulär, offensiv und schön. Und er braucht Spieler, die konditionell, taktisch und technisch 1A sind. So wie damals der Cruyff und seine Kollegen bei Ajax Amsterdam oder heute der Messi und seine Kollegen bei Barcelona. Das Wichtigste aber im totalen Fußball ist der Raum und wie man sich verhält im Raum. Wo man wenn anläuft und wo man wenn anspielt. Der totale Fußball begreift den Raum als veränderbare Grösse. Die Spieler schaffen weite Räume bei Ballbesitz und enge Räume bei Ballverlust. Von der Idee her sei das nicht neu gewesen damals, sagt David Winner in seinem Buch. Aber dass man Raum so bewusst einbezogen hat, das schon.
Unbewusst ging es im Fußball immer um Raum. Die guten Spieler waren schon immer die, die instinktiv eine Position fanden, um den Ball im Raum anzunehmen. Die große Veränderung im holländischen Fußball ereignete sich, als diese Ideen in Worte gefasst wurden, als Cruyff und Michels begannen, über den Raum zu sprechen. Vorher hatten die Leute immer von Formationen geredet. 2-3-5, 4-2-4 oder was auch immer. Aber plötzlich sagte Cruyff, wenn bei einem Angriff dieser Spieler auf den Flügel läuft, wird er einen Verteidiger mit sich ziehen, sodass Raum entsteht, in den ein Mittelfeldspieler stoßen kann, um ein Tor zu schießen. Durch ihr Sprechen darüber haben sie eine völlig neue Perspektive auf den Fußball eröffnet.
Und mit dieser Perspektive, mit dem System, wird Ajax Amsterdam innerhalb von ein paar wenigen Jahren die grosse Mannschaft in Europa. Dreimal hintereinander gewinnt man den Pokal der Landesmeister und eine Mannschaft wie Bayern München, immerhin mit dem Gerd Müller und dem Franz Beckenbauer, etwas vom Besten, was es gibt damals, putzt man weg, gerade mit 4-0. Was aber das Ajax von damals vor allem ausmacht und von den anderen guten Mannschaften wirklich unterscheidet, ist nicht Qualität, sondern die Ausstrahlung. Ajax, und jetzt kommen wir bereits zum Kulturellen, Ajax ist eine Mannschaft von Künstlern. Sie verstehen sich als Künstler, und sie spielen wie Künstler.
Beim Fußball von Ajax in den späten 60ern und frühen 70ern gab es häufig keine direkte Linie zum Tor. Normalerweise ist das Spiel darauf angelegt, ein Tor zu erzielen, und diesem Zweck wird alles untergeordnet. Aber bei Ajax spielten sie einfach Fußball und schufen neue Muster. Die Bewegung diente einzig und allein dem Zweck, Fußball zu spielen. Sie haben mit dem Ball gespielt. Dann verspürten sie vielleicht unvermittelt den Drang, ein Tor zu schießen. Manchmal aber auch nicht. Das Ganze hatte etwas sehr Künstlerisches. Wenn sich die Gelegenheit ergab, ein Tor zu erzielen, taten sie es natürlich, aber nicht vorher. Das war auch die Zeit, in der das Spiel begann, sich nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts zu bewegen. Sie spielten gerne zurück zum Torhüter. Sie gaben allen Ernstes Raum auf, den sie schon gewonnen hatten, und spielten zurück, um im Ballbesitz zu bleiben. So ging es immer wieder von vorne los. Tore zu erzielen war eine Möglichkeit, aber der eigentliche Zweck war die Schönheit des Fußballs an sich.
Das Künstlerische im Spiel von Ajax Amsterdam, wo der David Winner in seinem Buch beschreibt, betrifft aber nicht nur den Fußball. Das Künstlerische geht aus dem Stadion raus. Das hat mit der Zeit zu tun. Mit dem Zeitgeist der späten 60er Jahre. Die Spieler von Ajax Amsterdam übernehmen nämlich in Holland die Funktion, die beispielsweise die Beatles in England übernommen haben. Sie sind die, die die Veränderung verkörpern. Die Veränderung, die außerhalb vom Stadion passiert. Gerade in Amsterdam. Noch 10 Jahre vorher ist einer wie der Albert Camus entnervt aus Amsterdam abgereist, weil er gefunden hat, so etwas Konservatives, so etwas Sittenstrenges und Langweiliges, will er sich nicht mehr länger zumuten. Und jetzt? Ende 60er Jahre wird Amsterdam die liberalste Stadt in Europa. Freie Liebe, freier Drogenkonsum werden propagiert und werden gelebt. Und im Amsterdamer Hilton sitzen der John Lennon und Yoko Ono im Bett und verkünden der Weltfrieden.
I feel that this is a very significant center now for the young people, you know, to because they have this very alive, fresh interest for the world peace and politics, etc. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see.
We are actually, it's very comfortable.
We intend to stay in bed for 7 days and then leave.
Die Veränderungen in der holländischen Öffentlichkeit verkörpern, sind die jungen, gut aussehenden, langhaarigen, modischen, aufmüpfigen Spieler von Ajax Amsterdam. Neeskens, Kroll, Rep und vor allem der Johan Cruyff. Gerade der Johan Cruyff ist eine Symbolfigur von dieser Zeit. Er verkörpert die protestierende Jugend wie kein anderer. Er legt sich an mit den Funktionären von Ajax Amsterdam und mit denen vom Nationalen Verband. Dazu seine Ausstrahlung, seine Schlaksigkeit, seine langen Haare und seine öffentliche Hochzeit. Der Johan Cruyff ist ein Popstar und er ist ein angry young man in einem. Aber ihn auf das zu reduzieren, wäre dann doch zu einfach. Denn in erster Linie ist der Johan Cruyff einer der 3-4 besten Spieler, die es je gegeben hat weltweit. Fußballerisch ist er ein Genie. Und das hat wieder mit der holländischen Idee vom Raum zu tun. Da ist er schlicht der Beste.
Der ultimative Vermesser des Raums im holländischen Fußball ist natürlich Johan Cruyff. Er war erst 17, als er in der ersten Mannschaft von Ajax debütierte, aber schon damals gab er während des Spiels laufend Kommentare über die Nutzung des Raumes und erklärte seinen Mitspielern, wohin sie laufen und nicht laufen sollten. Und die Spieler taten, was dieser jugendliche Schlacks ihnen sagte, weil er recht hatte. Cruyff sprach nicht über den abstrakten, sondern über den konkreten Raum, über detaillierte räumliche Zusammenhänge auf dem Feld. Aus seiner aktiven Zeit am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben sind nicht seine Tore, Dribblings oder Tacklings, sondern das Bild von Cruyff, der die Richtung weist. Er wirkte wie der Dirigent eines Symphonieorchesters. Es war, als würde Cruyff seinen Kollegen dabei helfen, auf dem Platz eine ungefähre Wiedergabe der erhabenen Vision von der idealen Ordnung des Raums zu verwirklichen, die er im Kopf hatte. Ein hübsches kleines Gedicht des Kabarettveteranen Ton Hermanns, das später vertont wurde, beschreibt das Gefühl, dass Cruyff in dieser Hinsicht etwas Erhabenes hatte. Und Vincent sah das Korn. Und Einstein sah die Zahl. Und Zeppelin den Zeppelin. Und Johann sah den Ball.
Tegenwoordig spelen ze zo. En dan heb je hier nog twee. En hier nog één. Zo spelen ze vroeger. Nou, zo spelen ze tegenwoordig.
Ja.
Nou, je hebt Chelsea gezien, als even die twee balverlies hebben, staan ze hier de 1-1. En zo hebben we met Barcelona altijd gespeeld.
Noch heute sieht man den Cruyff regelmässig am holländischen Fernsehen über Fußball reden. Und immer geht es um Ruhm. Das Hauptthema vom holländischen Fußball. Und dort setzt auch der David Winner in seinem Buch an, beim Ruhm. Er untersucht, warum die Idee vom Ruhm ausgerechnet in Holland so wichtig geworden ist. Und er kommt auf Lösungen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben.
Wegen ihrer eigenartigen Landschaft sind die Holländer in Sachen Raum ein Volk von Neurotikern. Einerseits haben sie nicht annähernd genug davon. Holland hat eine der am dichtesten bevölkerten und am intensivsten geplanten Landschaften der Erde. Raum ist eine ungewöhnlich kostbare Ware und seit Jahrhunderten wird die Nutzung jedes Quadratzentimeters holländischer Städte, Felder und Polder sorgfältig bedacht und beraten. Das Land ist so geordnet, weil es aus Gründen des nationalen Überlebens nicht anders geht. Das holländische Wassersystem muss streng reguliert werden, weil mehr als 50% des Landes unterhalb des Meeresspiegels liegen. Große Teile des Landes wurden dem Meer buchstäblich abgerungen und unter Verwendung jahrhundertealter Techniken von Deichbau und Entwässerung trockengelegt. Ein alter, halb scherzhafter, halb stolzer Spruch lautet: Gott hat die Welt erschaffen und die Holländer Holland.
Eine andere Quelle von dem holländischen Fußball findet der David Winner in der Geschichte.
Die Holländer waren auch die ersten, die eine strikte Trennung zwischen kompakten, dicht bevölkerten Städten und unbebauten ländlichen Gebieten planten und durchsetzten. Das entwickelte sich zunächst als Teil ihrer militärischen Strategie während des Unabhängigkeitskrieges gegen Spanien im 16. Jahrhundert. Das Konzept des totalen Fußballs, den Raum in der Defensive eng zu machen, um fast 400 Jahre vorwegnehmend, machten die Holländer ihr Land so klein wie möglich, indem sie die Felder und Wiesen zwischen ihren von Mauern geschützten Städten fluteten, wenn die Spanier angriffen.
Das sind die stärksten Passagen von dem Buch. Die, wo der David Winner Parallelen aufzeigt zwischen holländischem Fußball und holländischer Kultur. Und das geht ganz tief ins holländische Selbstverständnis hinein. Also der Umstand, dass Holland jeden Quadratzentimeter im Meer muss abbringen oder dass man den wertvollen Raum muss preisgeben, damit man überleben kann, das stecke ganz tief in jedem Holländer drin und darum auch im holländischen Fußball.
Die Mannschaftsaufstellung.
Aber jetzt zurück zur Geschichte vom holländischen Fußball, zurück zum Sommer 1974.
Jan Toons,
Bayern. Kohl. Hahn. Janssen. Reisbergen. Neeskens. Reb. Rolf. Van Hanegen. Grenzenbring.
Es ist Sonntag, der 7. Juli. Endspiel in München. Holland trifft auf Deutschland. Ein Spiel, wie es dramatischer nicht sein könnte und das zur Wende wird vom holländischen Fußball. Schon der Ablauf des Spiels ist dramatisch wie ein Film.
Das Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper, und Hahn, der Libero. Und schon kommt Johann Cruyff. Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball. Und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden, Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neeskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier.
Nach nur einer Minute steht es 1-0 für Holland. Bis dahin hat noch nicht ein Deutscher den Ball berührt. Außer der Sepp Meier, der ihn gerade aus dem Goal muss rausholen. Dann dominieren die Holländer nach Belieben. Aber sie verpassen es, ein zweites Goal zu schiessen. Lieber zeigen sie, wie gut sie sind. Dann Penalty für Deutschland und Ausgleich. Und kurz vor der Pause das 2-1 für Deutschland durch den Gerd Müller.
Müller und 2-1!
Zum ersten Mal im ganzen Turnier sind Holländer im Rückstand. Sie rennen eine Halbzeit lang an. Vergebens. Am Schluss gewinnt der Kampf betont und diszipliniert Deutschland gegen ein völlig überlegenes Holland. Bis heute ist das ein nationales Trauma. Auch im Buch von David Winner spielt das Spiel eine zentrale Rolle. Und die Bedeutung von diesem Spiel können wir nicht hoch genug einschätzen, sagt er.
Die Ereignisse des 7. Juli 1974 sind in die holländische Seele eingebrannt, so wie der Schrecken des 22. November 1963 in Dallas bis heute durch das kollektive Bewusstsein der US-Amerikaner geistert. Die Analogie zwischen der Ermordung von Präsident Kennedy und dem Verlust eines schlichten Fußballspiels mag obszön erscheinen, aber an dem Tag, an dem die Holländer das Weltmeisterschaftsfinale gegen ihre Nachbarn verloren, weinten in ganz Holland erwachsene Männer. Eine TV-Umfrage anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Ereignisses ergab, dass jeder empfindungsfähige Holländer sich noch genau erinnern konnte, wo er an jenem Nachmittag war und was er gemacht hat. Der Dramatiker Johan Timmers hat die Katastrophe und ihre Folgen studiert und ist zu dem Schluss gekommen: Die Niederlage von 1974 ist neben der Flut von 1953 und dem Zweiten Weltkrieg das größte holländische Trauma des 20. Jahrhunderts. Warum ist die größte holländische Mannschaft aller Zeiten, Cruyff, Van Hanegem, Neeskens, Kohl und Co., an der letzten Hürde gescheitert? Die totalen Fußballkünstler trafen in der ersten Minute, spielten 25 Minuten lang einen überlegenen, dominanten Ballbesitzfußball und waren in der zweiten Halbzeit permanent in der Offensive. Und trotzdem verloren sie. Die talentierteste Gruppe von Fußballern, die ihr Land oder überhaupt irgendein Land je hervorgebracht hatte, vermasselte es. Wie? Warum? Es ist ein Rätsel. Ein Mysterium.
Und dem Mysterium geht der David Winner in seinem Buch nach. Wie gesagt, indem er nach Holland zügelt, Holländisch lehrt und die ehemaligen Spieler befragt. Zum Beispiel der Jan Mulder, damals bei Ajax Amsterdam und heute Fernseh-Co-Kommentator wie bei uns der Alain Sutter. Er sagt:
Warum hat Holland nicht gewonnen? Weil die Spieler, genau wie ich, früher im Radio verfolgt haben, wie die holländische Nationalmannschaft immer verloren hat. Und nun stehen wir im Finale einer Weltmeisterschaft. Es gibt auch eine Angst vor dem Sieg. Wenn man nach einer Minute 1-0 führt, ist die Zukunft plötzlich beängstigend. Jetzt muss man gewinnen. Ist es nicht auch möglich zu verlieren, Sir? Verlieren ist viel bequemer. Du musst also gewinnen, weißt dir doch, dass du das nicht kannst, weil du Holländer bist. Und die Holländer verlieren immer gegen die Deutschen. Das liegt uns im Blut.
Und auch die ersten 25 Minuten vom Spiel sieht Jan Mulder im gleichen Licht. Also die Phase, wo man versucht hat, die Deutschen vorzuführen und zu demütigen.
Es war eine Demonstration ihrer Überlegenheit. Aber dahinter steckt im Grunde ein Minderwertigkeitskomplex. Weil wir ein kleines Land sind. Das ist normal. Und dann sind da all die Erinnerungen an WM-Endspiele, die du im Fernsehen geguckt hast. Und plötzlich bist du selbst in dieser Lage. Es ist furchtbar. Die Holländer haben Höhenangst bekommen. Sie waren unglaublich nervös. In der zweiten Halbzeit haben sie gut gespielt, weil sie im Rückstand lagen.
Angst vor dem Erfolg. Aber der David Winner findet noch andere Erklärungen, die genauso unangenehm sind. Zum Beispiel Arroganz und Überheblichkeit. Und tatsächlich, wer noch vor Augen hat, wie der Neskens den Penalty zum Einzel geschossen hat, eine Granate in die Mitte, dass das hat Meier ausgesehen wie ein Schulbub. Wer weiss, wie sich der Johann Cruyff in der Pause von dem Spiel aufgeführt hat, wo er zuerst dem Schiedsrichter sagt, was er von ihm haltet und dafür Geld bekommt und dann in der Garderobe geht eine Zigarette anzünden, dann muss dieser Theorie schon ein bisschen recht geben. Ein weiterer Aspekt von der Niederlage ist auch der Gegner. Dass man ausgerechnet gegen Deutschland verliert, macht alles noch viel schlimmer. Eine Anekdote vom Endspieltag zeigt, wieso.
Nach der Partie nahmen alle holländischen Spieler am offiziellen Bankett teil, mit Ausnahme von Wim van Hanegem. Jahre später gestand er mir, ich mag die Deutschen nicht. Jedes Mal, wenn ich gegen Deutsche gespielt habe, hatte ich Probleme wegen des Krieges. 4/5 meiner Familie sind im Krieg umgekommen. Mein Vater, meine Schwester, 2 Brüder. Jedes Match gegen deutsche Spieler macht mich wütend. Die Deutschen waren gut, aber arrogant. Van Hanegem sagt, dass dieses Gefühl seit 1974 nachgelassen habe, aber damals habe ihn der Verlust des Finales tief getroffen. Ich habe es gehasst, dass es nach dem Spiel eine große Party gab. Ich war auf meinem Hotelzimmer. Ich war so wütend über die Niederlage. Wenn wir im Finale gegen England oder Brasilien unterlegen wären, okay, schade, mehr nicht. Aber gegen die Deutschen zu verlieren...
Das ist nicht nur für den Wim van Hanegem ein Problem gewesen, sondern gerade fürs ganze Land. Der Reporter am holländischen Fernsehen zum Beispiel lässt sich zum Satz verfeiern, jetzt haben sie uns schon wieder versäckelt. Wie ungerecht und problematisch so eine Haltung ist, zeigt sich erst Jahre später. In den 80er Jahren fängt man nämlich auch in Holland an, seine eigene Mitverantwortung am Holocaust anzuschauen. Dabei stellen sich Sachen aus, die schockierend sind. In keinem anderen Land seien prozentual zur nichtjüdischen Bevölkerung so viele Juden nach Auschwitz verschleppt worden wie in Holland. In keinem anderen Land hat es so viele Denunzianten gegeben wie in Holland. Und trotzdem hat man sich immer nur als Opfer gesehen. Und jetzt auch im Fußball. Wie tief das Opfergefühl gesessen ist in Holland, zeigt sich an der Euro 1988. Wieder in Deutschland.
2 Minuten noch. Plus, denke ich, 2 vor Aufenthalt.
Holland spielt mit einer neuen, guten Mannschaft um den Marco van Basten und den Ruud Gullit. Im Halbfinale kommt es in Hamburg zum Spiel gegen Deutschland. Und die Parallelen zu 74 sind frappant. Wieder gibt es 2 Penalty. Wieder sind sie umstritten. Wieder fällt das entscheidende Goal durch den besten Mittelstürmer vom Turnier. Diesmal durch den Marco van Basten.
Ja, Marco van Basten! 3-1, Black Forsyth! Marco van Basten!
Und trotzdem ist alles anders. Gewinnen die in diesmal nämlich nicht die Deutschen, sondern die Holländer. Sie gewinnen auch ein paar Tage später das Finale gegen die Sowjetunion. Aber was nach dem Hamburger 2-1 gegen Deutschland abgeht in Holland, das ist schon fast ein bisschen beängstigend.
In den Minuten nach dem Spiel strömte mehr als die Hälfte der holländischen Bevölkerung, 9 von 15 Millionen Einwohnern, auf die adretten Straßen. Die Menschen sangen, tanzten, warfen unter »Wir haben unsere Räder wieder«, rufen ihre Velos in die Luft, brannten Feuerwerkskörper ab und tollten in allem irgendwie orangefarbenen, was sie auftreiben konnten, durch die Innenstädte. Es war die größte Party, die das Land seit der Befreiung erlebt hatte, und sie dauerte Tage. In ihrer Euphorie redeten die Holländer sich ein, ihr Land wäre ein zweites Mal befreit worden. Diesmal nicht von kanadischen und britischen Soldaten, sondern von ihren eigenen rechtschaffenen Fußballern. Der in Holland aufgewachsene Autor Simon Cooper schrieb: Hamburg war nicht nur der Widerstand, den wir während des Krieges nie richtig geleistet hatten, sondern auch die Schlacht, die wir nie ganz gewonnen hatten. Auch der Politikwissenschaftler und Journalist Paul Schäffer wurde von der Party mitgerissen. Die Deutschen zu schlagen war schon fantastisch, aber es auf deutsche Art zu tun, sich zu wehren, zurückzukommen und durch ein Tor in der letzten Minute zu gewinnen. Meine Frau, die Fußball gar nicht mag und so etwas normalerweise nie tun würde, kramte ein orangefarbenes Kleid aus dem Schrank und wir gingen auf die Straße, wo die Leute tanzten und sangen. Alle strömten in Richtung Lazeplane. Es schien einfach angemessen.
Bleibt noch zu sagen, dass der Trainer von der Deutschen 1988, der Franz Beckenbauer, nach dem Spiel der Holländer viel Glück fürs Finale wünscht. Während dem der holländische Goalie, der Hans van Breukelen, eine deutsche Fahne nimmt und mit deren so tut, als wäre sie ein Stück WC-Papier. In Deutschland und das vor laufenden Kameras. Trotz dem Sieg von Hamburg, Schlüsselerlebnis im holländischen Fußball, ist bis heute der Finale von München, wo 1974 verloren geht. Und bis Holland nicht endlich Weltmeister wird, ändert sich an dem auch nichts. Auch wenn das jetzt schon 36 Jahre her ist. Unterdessen ist der totale Fußball keine strikt holländische Angelegenheit mehr. Mit dem Johan Cruyff kommt er nach Barcelona und von dort in die spanische Nationalmannschaft. Sogar Deutschland spielt unterdessen mit einem 4-3-3 und zeigt einen offensiven und schönen Fußball. Dafür spielt Holland heute eher deutsch, sprich resultatorientiert und defensiv. So hat sich viel verändert seit 1974. Aber das holländische Trauma, das bleibt. Noch heute endet jedes Gespräch über den holländischen Fußball bei der Niederlage von München. Denn dort ist es nicht um Fußball gegangen, sondern um Gesellschaft. Das sagt der David Winner am Schluss von seinem Buch.
Hollands Niederlage gegen Deutschland markierte nicht nur den Tod eines fußballerischen Ideals, sondern auch das Ende einer Ära des kulturellen und politischen Optimismus. Es hätte die Epiphanie der 60er sein sollen, aber stattdessen war es ihr Requiem.
Sagte David Winner in seinem Buch Oranje Brillant, das neurotische Genie des holländischen Fußball. Also, so heisst das Buch, das Michael Lüsier heute vorgestellt hat. Die Angaben über alle anderen Bücher aus der Reihe Ball und Welt vom Verlag Kiepenheuer und Witsch findet Sie bei uns im Internet unter der Adresse drs1.ch. Und es lohnt sich, dort zu schauen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein Buch über den Schweizer Fußball. Eventuell muss aber das Buch nach der WM neu geschrieben werden. Das ist das Buchzeichen von heute gewesen. Nächste Woche steht die Sendung dann ganz im Zeichen von der Well McDermott. Das ist so quasi die Donna Leon von Schottland. Krimi also im Buchzeichen heute in einer Woche hier auf dem Eis. Apropos Fußball, apropos Deutschland. Deutschland, Serbien an der Fußball-WM. Sie spielen seit 13:30. Erste Halbzeit ist vorbei. Und Serbien führt gegen Deutschland mit 1-0. Und für alle, die vielleicht mit Fußball nicht so viel anfangen können, sondern eben lieber Bücher lesen, wir haben Ihnen noch einen alternativen Tipp zu der Fußball-WM. Am übernächsten Montag, am 28. Juni, können Sie mal bei einer Aufzeichnung von der Sendung Literaturclub vom Schweizer Fernsehen live im Publikum mit dabei sein. Informationen zu dieser Aufzeichnung im Papiersaal in Zürich finden Sie direkt auf der Internetseite literaturclub.sf.tv. Und dort können Sie sich dann auch mehr Informationen holen und vor allem Ihre Gratis-Billette bestellen. Im Publikum sitzen vor der Fernsehsendung Literaturclub, Billett und Informationen jetzt auf der Adresse literaturclub.sf.tv.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.